Herzlich willkommen zur 18. Episode von Kraft Entries, dem deutschsprachigen Podcast zu den Themen Kraft, CMS und Webentwicklung. Mein Name ist Thomas Sausen und mit Kraft 3.6 wurde der erste große Release im Jahr 2021 veröffentlicht. Verbesserungen in den Bereichen Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit und Entwicklererfahrung gehören zu den Höhepunkten. In der Live-Vorschau können nun Viewports von Smartphones und Tablets angezeigt werden, damit man den Inhalt schnell in den anderen Größen testen kann. Weiterhin wurde an der Benutzerfreundlichkeit gefeilt. Neue erstellte Einträge werden automatisch als unveröffentlichte Entwürfe gespeichert. Einfaches Speichern speichert ebenfalls nur einen Entwurf, bis der Autor bewusst auf Entwurf veröffentlichen klickt oder aber den Entwurf vorher löscht. Admins können nun auch andere User imitieren oder testen, ohne dass die eigene Session verloren geht. Dafür gibt es eine eigene URL, die man in die Zwischenablage kopieren und dann im Inkognito-Modus des Browsers aufrufen kann. Kommerzielle Plugins haben nun automatisch eine Testlizenz, sobald man diese lokal installiert. Werden diese Lizenzschlüssel auf den Produktionsserver verschoben, erhalten Admins die Möglichkeit, die Plugins dort zu kaufen, selbst wenn Allow Admin Changes deaktiviert ist. Kraft 3.6 und alle entsprechenden Abhängigkeiten unterstützen komplett PHP 8. Die PHP-Minimalanforderungen für Kraft wurden auf 7.2.5 erhöht. Composer 2 ist nun gebündelt an Kraft und reduziert drastisch die Zeit, die für Installation oder Deinstallation von Plugins sowie Update-Prozesse benötigt wird. Das war jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber ich denke, gerade diese Änderungen bei den Entwürfen muss man sich auch mal selbst mal ein bisschen genauer anschauen. Nach 5,5 Jahren verlässt John Morton sein Projekt Kraft Linklist, welches er seit Mai 2015 betreute. Die Linksammlung wird aber als Webseite und Newsletter weitergeführt, und zwar von Pixlontonic, dem Team hinter Kraft CMS. Ich wünsche John für die Zukunft alles Gute. Hatten wir beide doch damals eine ähnliche Idee bezüglich einer Kraft-Link-Sammlung, mit dem Unterschied, dass er die Links in Newsletter-Form mit 127 Ausgaben sammelte, während ich sie fast wie News betrachtete und einfach direkt auf der Webseite veröffentlichte. Die Gründe für seinen Rückzug sind natürlich nachvollziehbar. Er genoss es einerseits, Craft-Entwickler zu sein und andererseits mochte er das Schreiben. Dank des Newsletters konnte er beides verbinden und das Feedback der Leser war auch positiv, aber nach den 5,5 Jahren wollte er zeitlich Platz für etwas Neues schaffen. Natürlich hat er schon eine Ideenliste und die passenden Domains. Mal sehen, was uns da also künftig erwartet. Ryan Masuga hat in The Ultimate Craft CMS vs. WordPress Guide beide Content-Management-Systeme verglichen. Dieser Guide soll künftig in seiner Agentur auch in der Kundenbetreuung eingesetzt werden. SEO, Sicherheit, Kosten, Flexibilität, Community und Benutzererfahrung werden als Vergleichswerte genommen. Als Gewinner stellt sich Kraft heraus, sofern der Kunde mehr als eine einfache Marketing-Webseite möchte. Dabei sei aber erwähnt, dass Masuga Design keine WordPress-Agentur ist. 2006 entschieden sie sich auf kommerzielle Open-Source-Plattformen zu setzen und starteten deswegen mit Expression Engine, um dann später zu Kraft CMS zu wechseln. Ein Werdegang, den auch recht viele Agenturen oder Freelancer schon hinter sich haben, denn ihr glaubt nicht, wie viele ehemalige Expression Engine Dienstleister nun Kraft nutzen. WordPress ist weiterhin mit Abstand der Marktführer bezogen auf CMS. Ich sehe es auch bei meinen Suchbegriffen und Benutzerzahlen, dass die WordPress-Vergleiche sehr gut ankommen. Im Gegensatz zu Masuga nutze ich aber WordPress auch fast täglich bei Kundenprojekten. Wie also sieht die Agentur die Unterschiede zwischen WordPress und Kraft? An einer Stelle konnte ich mich auch direkt wiederfinden, nämlich beim Thema SEO und der Umstand, dass Kunden gerne denken, dass WordPress ein Synonym für gutes SEO sei. Wie oft wurde ich schon gefragt, ob Kraft überhaupt auch geeignet für SEO sei? Ich weiß nicht, woher das kommt, aber natürlich hat das CMS erstmal wenig mit den SEO-Ergebnissen zu tun. Gutes SEO ist mehr als gute Titel und Meta-Descriptions. Bei WordPress kommen dann sogar dazu, dass viele Fertig-Themes grauenhafte Werte bei Google PageSpeed erzielen und das kann das SEO negativ beeinflussen. Natürlich kann das einem auch bei Craft passieren, aber bei Craft muss ein Entwickler die Webseite von Grund auf aufbauen und ist in totaler Kontrolle und kann das Optimum rausholen. Und ja, auch für WordPress kann man ein komplett eigenes Theme bauen. Ich denke einerseits, dass es trotzdem mehr Restriktionen gibt und andererseits, dass dies im Agenturgeschäft seltener vorkommt, als ich es gerne hätte. WordPress wird eben auch genutzt, weil man schnell mit Fertiglösungen zum Ziel kommt. Am Ende werden für SEO meistens Plugins eingesetzt. Bei WordPress hat sich Yoast SEO als quasi Standard etabliert. Bei Craft gibt es mehrere sehr gute. Ich selber vertraue seit Jahren SEOmatic, was nahezu alle Funktionen von Yoast hat, aber bisher ohne diese großen Sicherheitsprobleme auskam, worunter das Yoast zum Beispiel 2015 gelitten hat, bezüglich SQL-Einschleusung und so weiter. Als nächstes betrachtete Masuga Themes und beim Einleitungssatz musste ich schon schmunzeln. Ich zitiere: "Many WP developers are not true web developers, they are theme jockeys. Pick a theme, 5-minute install, done." Ist vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber ich verstehe die Ansicht. Anstatt nativ Funktionen zu bauen, werden Plugins und noch mehr Plugins installiert. Es gibt ganze Agenturen, die nicht coden können, aber den Kunden teure Webseiten verkaufen, die eigentlich nur mit Page-Bildern zusammengeklickt sind. Das Schöne an Systemen wie Craft ist, dass sie keine Annahmen über den Inhalt machen, sondern man genau das baut, was gerade gebraucht wird. Und wenn sich die Anforderungen ändern, dann kann man das System eben leicht erweitern. Wer im Januar 2021 die öffentliche CVE-Datenbank angeschaut hat, wird feststellen, dass dort 2711 Exploits für WordPress und nur 30 Exploits für Craft CMS verzeichnet sind. Natürlich hat der große Unterschied auch damit zu tun, dass WordPress eine viel größere, wirklich sehr viel größere Verbreitung hat als jetzt zum Beispiel Craft. Aber deswegen ist es auch öfters ein Ziel solcher Angriffe. Dazu kommt, dass die Struktur von WordPress und die unzähligen Plugins mit teils schlechten Coding-Standards Angriffe auch leichter machen. WordPress hat so viele Funktionen wie möglich integriert, sodass Entwickler erstmals einiges deaktivieren muss, was gar nicht gebraucht wird. Aber kein Wunder, denn ursprünglich war WordPress einfach eine Blogging-Plattform und das merkt man auch heute noch. Schon mal probiert, Custom Post Types oder Taxonomien nativ in WordPress zu schreiben? Dafür ist viel Code notwendig, schön Functions PHP erweitern und am Ende ist das Resultat im Backend nicht mal hübsch. Viele umgehen das, indem sie für genau diesen Einsatz auf Plugins setzen. Dann sind wir wieder beim eben angesprochenen Plugin-Problem. Seit 2018 gibt es bei WordPress Gutenberg einen Editor, der die Idee mitbringt, Inhalte als Blöcke zu verwalten. Eine Idee, die Craft seit Ende 2014 hat. Beide Systeme lassen sich also erweitern. Mir gefiel aber das im Artikel abgegebene Zitat von Megan Slock: "Craft is like WordPress if it was stripped naked and then closed in advanced custom fields." Und das stimmt. Die lebenslange Advanced Custom Fields Pro Lizenz, die ich habe, war eine der besten Anschaffungen bezüglich Webentwicklung. Ich habe die letzten 10 Jahre quasi keine WordPress-Seite ohne gemacht, denn dann stimmt auch die UI von Custom Fields im Backend. Aber auch Beziehungen zwischen Einträgen werden dann leichter umgesetzt. Letztendlich erlaubt Craft Entwicklern von Haus aus mehr Flexibilität bezüglich wie und wo Inhalte angezeigt und an verschiedenen Stellen nochmals verwendet werden. WordPress kann man auch sehr flexibel nutzen, aber fast jede Lösung bringt Nachteile bezogen auf Sicherheit oder dass irgendwas aufgebläht ist oder man sich an gewisse Regeln halten muss, die irgendwo herkommen, sei es vom CMS oder Plugins. Dauerthema Kosten oder wofür 299 US-Dollar plus Plugins ausgeben, wenn WordPress kostenlos ist. Irgendwie ist das zu kurz gedacht, da die Kosten vergessen werden, die aufgewendet werden müssen, den ganzen Mist auch zu fixen oder wie teuer später Entwicklungen und Wartung ist. WordPress ist kostenlos, hat aber einen Haufen an Sicherheitsproblemen und Entwickler werden viel Zeit verbringen, Dinge zu manipulieren, deaktivieren oder zu verstecken, anstatt das zu bauen, was eigentlich benötigt wird. Dafür kann man bei WordPress quasi direkt nach der Installation beginnen, Blogbeiträge zu schreiben, einfache Installation und Anfangskonfiguration. Bei Craft wird zwingend ein Entwickler gebraucht, der Templates und die Funktionalitäten baut. Auch ist es sehr wahrscheinlich, dass man bei Craft kostenpflichtige Plugins einsetzen wird, wie das eben erwähnte SEOmatic. Dazu kommen die jährlichen optionalen Kosten für ein weiteres Jahr Updates für CMS und Plugins. Aber diese Update-Kosten gehen direkt an die jeweiligen Entwickler und dadurch entwickeln die ihre Produkte weiter und sorgen auch für einen gewissen Qualitätsstandard. Wenn laufende Kosten aber nicht bei einem Projekt drin sind, könnte WordPress natürlich die bessere Wahl sein. Über das bessere Admin habe ich hier schon gesprochen, aber man ist mit Singles, Structures, Channels und Globals auch flexibler, was so die Verwaltung und die Gestaltung der Inhalte angeht. weswegen ich zu meinem Fazit komme. Es gibt genug Gründe, wann WordPress die richtige Wahl sein könnte, aber Masuga findet, dass wenn man mit seiner Webseite auch später mehr machen möchte, warum man dann nicht einfach ein richtiges CMS nehmen soll, anstatt eine aufgepumpte Blogging-Plattform. Und wenn sowieso ein Entwickler benötigt wird, wieso dann nicht einen vom Start an bezahlen und ihm eine individuelle Lösung kreieren lassen? Laut Masuga sei WordPress-Entwicklung oft wie eine Ware und es gewinnt der, der am günstigsten ist. Er hätte Entwickler getroffen, die WordPress-Files anpassen und dabei ihre Arbeit fast kostenlos anbieten müssen, um überhaupt Aufträge zu bekommen. Einfach mal bei fiverr.com nach WordPress suchen und dann kommen Angebote à la ich fixe ihre gehackte WordPress-Seite und befreie sie von Malware für $5. Aus Entwicklersicht bedeutet das Arbeiten mit Systemen wie Craft, dass man an einer konsistenten Codebasis und APIs arbeitet, eine sehr gute Dokumentation hat und mit einer unheimlich flexiblen Template-Sprache wie Twig arbeitet. Mit einem echten CMS wie Craft wird der Entwickler Zeit verwenden, um ihre Geschäftsprobleme zu lösen und das Feature eben zu integrieren, was benötigt wird, anstatt gegen ein System zu kämpfen und es etwas umzubiegen, bis es kracht. Ich stimme bei sehr vielen Punkten zu, solltet ihr auch gemerkt haben, da ich ja zwischendurch auch meine Sicht eingebracht habe. Und ich weiß, dass man in WordPress auch tolle Custom-Lösungen hinbekommt, aber ich selber sehe den Markt nicht so richtig dafür. Also, dass ich jetzt wirklich ein WordPress-Team komplett von Null für einen Kunden programmiere, ist selten mittlerweile. Im letzten Jahr ist das, glaube ich, einmal oder zweimal passiert. Und dann macht es mir auch durchaus Spaß, weil ich mittlerweile auch irgendwie 16 Jahre Erfahrung mit WordPress habe, letztendlich mich mit dem System einfach auskenne und deswegen auch zum Ziel komme. Auch wenn mir dann irgendwie der Quellcode oder so dann nicht so zusagt, aber in der Regel sind es aber tatsächlich Support-Sachen und am Anfang des Jahres fragte mich dann auch eine Agentur, ob ich sie bei WordPress unterstützen könne und da ging es halt auch wieder nur um Theme-Anpassung. Da eben irgendwie diese Agentur fast nur Kunden mit dem Avada-Theme ausstattet. Eine andere Agentur, für die ich mehrmals im Jahr arbeite, nutzt ausschließlich Divi-Theme. Vorteil ist dann, dass normale Mitarbeiter oder Designer teils an den Websites sitzen und sich etwas zusammenklicken, aber eben nur, bis was schief geht oder etwas Custom gebraucht wird, dann werde ich eben angerufen. Ich sehe halt auch viel mehr den Trend, dass man nicht nur sich auf WordPress quasi spezialisiert, sondern irgendwie habe ich den Eindruck, dass die ganzen Agenturen und manche Freelancer sich eben auf einen Page-Builder spezialisieren und dann quasi ab dann alle Webseiten nur noch mit dem Page-Builder machen und das ist halt dann für die schon das CMS und nicht eigentlich WordPress selbst. Vorteil bei WordPress ist deswegen auch aus Kundensicht die Verbreitung und dass es viele Entwickler gibt. Letzteres führt aber auch, wie in diesem Artikel angesprochen, zu diesem Preiskampf, den ich selbst schon erlebte. Agenturen, mit denen ich teils jahrelang gearbeitet habe, ersetzten mich dann irgendwann auch durch einen anderen WP-Mann da, der eben auf einmal nur 30, 40 Euro die Stunde nahm. Ich erlebte auch, dass selbst diese dann irgendwann unterboten wurden, weil einfach dann Dienstleister aus Osteuropa oder sogar Indien remote beauftragt wurden. Das ist jetzt irgendwie der Punkt, den ich an diesem ganzen WordPress-Ökosystem ja nicht so gut finde und wo ich ein bisschen Sorgen habe, wo es dann aus Dienstleistersicht dann perspektivisch hingeht. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Euer Thomas.